bei mir ist das, erlebe ich am meisten Freude beim Lernen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe es geschafft, einen Kontext, einen Lehrkontext zu erschaffen, in dem Studierende für sich selber herausfinden können, wer sie eigentlich sein können und was sie eigentlich machen wollen, wenn sie die Freiheit haben, das wirklich zu entdecken und wenn sie vor allem auch eine Kommunikationssituation haben, die ihnen erlaubt, ihre Ideen zu kommunizieren auf einer Ebene, wo sich wirklich jemand dafür interessiert und wo nicht nur das ein Abliefern von einem Bewertungsprodukt ist. Und wenn ich das schaffe, diesen Kontext bereitzustellen und Studierende dann das als Möglichkeit wahrnehmen und dann auf einmal einfach coole Sachen machen. Willkommen zum zweiten Teil dieser Folge des Unconditional Teaching Podcast mit Andrea Klein. Im ersten Teil haben wir darüber gesprochen, warum es Studierende darin behindert, wissenschaftlich arbeiten zu lernen, wenn sie vor allem die Anforderungen ihrer BetreuerInnen erfüllen sollen. Und wie die coachende Haltung, die Andrea in ihrem Buch Mit Freude lehren beschreibt, Lehrkontexte schaffen kann, in denen Studierende die Erlaubnis wahrnehmen, sich in eine eigene Beziehung zu ihrer Arbeit zu setzen. Im zweiten Teil sprechen wir jetzt zum Beispiel über Entwicklungsorientierung statt Defizitorientierung, darüber, wann wir Freude in der Lehre erleben und auch, welche institutionellen Bedingungen uns das noch leichter machen würden. Ich würde gerne nochmal auf was zurückkommen, was du, Andrea, relativ am Anfang gesagt hast, wo du gesagt hast, und ich hatte so ein bisschen so ein Déjà-vu, dass du oft, also über die Haltung gesprochen hast, die du als doch sehr anders wahrnimmst, als die so üblicherweise unter Lernenden in der Hochschule ist. Und du hast gesagt, du bekommst dann oft die Reaktion, sie sind viel zu weich. Und das hat mich total erinnert an einen anderen Podcast, den wir mit unserer Kollegin Tabea Weber im Frühling aufgenommen haben. Der Podcast, die Podcast-Folge heißt sogar Sie sind zu nett als Zitat, weil nämlich das ist das, was Tabea ständig zu hören bekommt, wenn sie sagt, sie möchte gerne, sie versucht, wertschätzende, wohlwollende Beziehungen zu ihren Studierenden zu haben. Also es gibt da irgendwie viele Parallelen und auch, dass du gesagt hast, die Antwort, die Empfehlung ist dann, du musst eben strenger sein, sonst tanzen die dir auf der Nase herum. Das ist genau das, was Tabea auch erzählt hat. Das heißt, ich finde es total interessant, dass ich da, ja, also dass das offenbar total weit verbreitet ist, dass es da Muster gibt, auch diese Form von Sprache zu verwenden und das in diesen, in dieser so ein bisschen so einer Dichotomie aus Weichheit oder Nettigkeit versus Strenge zu frame. Und du hast aber, als du darüber gesprochen hast, dann auch gesagt, ne, auf diese Reaktion, ja, so kann das ja nichts werden, hast du gesagt, na ja, aber meine Erfahrung ist schon, das wird schon und es wird auch gut. Und ich würde dich dazu gerne noch mal was fragen. Also wie, was sind deine Erfahrungen konkret? Wie sieht das aus? Woran merkst du, dass eben diese Haltung in der Lehre auf eine Art und Weise wirkt, die das zu einer guten Erfahrung für dich macht, für die Studierende macht? Also was findest du an deiner eigenen Lehre gut und wie hast du das Gefühl, dass die Haltung, über die wir da gesprochen haben, dazu beiträgt?
Ich habe auf die Lehre eher einen entwicklungsorientierten Blick. Also ich versuche zu schauen, wo stehen die einzelnen Studierenden und wie können sie sich von da aus weiterentwickeln. Und ich glaube, viele Lehrende, die so in dem klassischen Stil lehren, schauen eher, also ja, defizitorientiert, hier liegt die Latte und wie viel von den Studierenden springen da jetzt drüber. Und ich würde eher schauen, um in dem Bild zu bleiben, wo liegt die Latte am Anfang und über welche Latte kann die Person am Ende der Lehrveranstaltung springen. Und also das macht mir einfach Freude, die Studierenden da wachsen zu sehen und mitzubekommen, wie sie sich eben entwickeln und was sie hinterher mehr können und nicht zu schauen, ach du meine Güte, die sind ja immer noch so schlecht. Ja, also das sind ja auch Aussagen, die fallen von manchen Lehrenden. Ich glaube, dass das von vielen Lehrenden auch Selbstschutz ist. Also wenn sie selbst streng genug waren und ihr Möglichstes gegeben haben und dann die Studierenden immer noch im Durchschnitt sehr schlechte Noten erreichen, dann müssen ja offensichtlich die Studierenden schuld sein. Ich sage das ironisch, weil die einfach zu doof sind oder weil zu viele an die Unis kommen, die gar nicht studierfähig sind. Und für diese Lehrenden gibt es dann auch keinen Ausweg. Die machen dann einfach weiter mit vielleicht noch strenger und versuchen vielleicht irgendwo noch Vorkurse anzubieten oder anbieten zu lassen, damit die Studierenden dort sind, wo sie gern mit ihnen arbeiten möchten. Aber also ich finde, das ist nicht der Weg. Also ich finde, als Lehrperson muss ich schauen, wen habe ich vor mir und wie kann ich mit den Personen den nächsten Schritt gehen. Und wenn die eventuell sehr weit weg sind von dem, was ich möchte, dann müssen sie halt selbst noch zusätzlich Arbeit reinstecken. Aber trotzdem bin ich ja die Ansprechperson dafür und muss sie begleiten und ihnen sagen, was könnte das sein, was euch noch fehlt, damit wir zu dem Punkt kommen, an dem wir eigentlich sein möchten.
Das ist, glaube ich, genau das, wofür eine coachende Haltung auch total erleichternd für uns selber ist. Ne? Wir haben das geframed, bevor wir viel über Coaching wussten, als radikale Akzeptanz. Das hat unsere Kollegin Jessica mit reingebracht aus ihrer Therapieerfahrung wiederum, wo es eher darum geht, eine gewisse Form von, ich sage jetzt mal vorsichtig, Gleichmut zu praktizieren, gegenüber Dingen, die man einfach nicht kontrollieren kann. Und wir können nicht kontrollieren, wie unsere Studierenden lernen. Also es erscheint erstmal als Widerspruch zu didaktischem Denken, weil Didaktik und Methodik oft darauf ausgelegt ist, genau diese Kontrolle auszuüben. Aber wir können halt nicht kontrollieren, ob es funktioniert. Wir können nur Sachen anbieten, wir können nur Sachen ausprobieren und Möglichkeiten eröffnen. Und wenn man das akzeptiert im Prinzip, dann kommt man auch weg von dieser Defizitorientierung, wo man sich selber ständig scheitern sieht eigentlich, eigenen Kontrollversuchen. Das heißt, wenn wir mehr akzeptieren, was sind eigentlich, wer sind die Personen, die uns gegenüber sitzen? Also das ist auch ja coachende Haltung im Prinzip, die halt so anzunehmen, wie sie halt sind und nicht viele Vorannahmen zu treffen oder schon gar nicht direktive oder normative Vorstellungen ständig sich vorzuhalten, das sollten diese und jene Leute sein oder die sollten auf jeden Fall ein 1er-Abi mitbringen oder was auch immer. Damit macht man sich nur unglücklich und eine coachende Haltung meidet das und vermeidet damit eben auch das eigene Unglücklichsein. Ne? Und das eröffnet Möglichkeiten für mehr Freude über Wachstum, wie du es jetzt gesagt hast, oder Fortschritt, wie andere es vielleicht framen würden oder Entwicklung oder das, was Studierende eben für sich an Zielen setzen.
Ich würde gerne daran anknüpfend mal einfach eine Frage an uns alle drei stellen, nämlich wann erlebt ihr oder erleben wir vor allem Freude in der Lehre oder beim Lernen? Was trägt am meisten dazu bei? So, was sind unsere Strategien, die wir auch vielleicht bewusst benutzen, um das für uns wahrscheinlicher oder möglicher zu machen. Aber was, also die erste Frage wäre, wann erleben wir das? Was bedeutet das für uns?
Also ich komme wieder von der Entwicklung her und ich sehe mich als Lehrperson nicht als diejenige, die die Entwicklungsrichtung zu 100% vorgibt, sondern da ist natürlich auch Raum für das, was die Studierenden möchten. Und bei mir stellt sich Freude ein, wenn ich sehe, dass die Studierenden sich dorthin entwickeln, wo sie selbst auch hin möchten. Also wenn sie quasi durch die Impulse, die sie in der Lehre erhalten, Schritte gehen können zu ihrem eigenen Ziel hin. Und es gibt, ihr kennt das ja, also diese Wissensorientierung und Kompetenzorientierung als Paradigmen. Und es gibt den Gedanken, ob nicht das von der Entwicklungsorientierung abgelöst werden könnte oder ob die Entwicklungsorientierung nicht diese Wissens- und Kompetenzorientierung in sich aufnimmt, so wie die Kompetenzorientierung die Wissensorientierung aufgenommen hat. Und das ist für mich so ein gedankliches Gerüst, in dem ich mich viel bewege, wo ich sage, ja, das ergibt für mich sehr viel Sinn, zu sagen, wir schauen von dem Entwicklungsgedanken her und lassen Entwicklung nicht im späten Jugendalter ändern, sondern schauen auch drauf, was für eine Art von Entwicklung passiert eigentlich im Erwachsenenalter auch.
Ich mache mal einen Kontrast auf und denke, wenn ich über meine eigenen Momente von großer Freude am Lehren nachdenke, dann denke ich eher an Momente. Momente von Connection oder Verbundenheit, wo ich in einem Seminar sitze und so heiße Köpfe sehe und da die teilen kann, wo wir gerade in einem Flow sind, in einer Diskussion und einem Austausch, wo ich viele Lichter aufgehen sehe über Köpfen und selber auch Lichter aufgehen habe in meinem eigenen Kopf und diese Momente teilen kann mit Studierenden. Und in diesen Momenten denke ich nicht so sehr daran, was für Entwicklungsschritte machen Studierende gerade, sondern ich genieße gerade selber den Erkenntnisraum oder Erkenntnisflow oder so. Oder wenn ich Studierende sehe in Sprechstunden und ich gebe ihnen meine Peer Review und sehe die, was das macht mit einzelnen Menschen in ihrem wissenschaftlichen Projekt gesehen zu werden und nicht beurteilt zu werden, sondern gewürdigt zu werden. Und dann so den Moment der Realisation, auf dieser Basis will ich selber, und das hast du ja auch gesagt, will ich selber noch was anderes, will ich selber noch weitergehen. Das sind die Sachen, wo ich so das Gefühl habe, okay, ich mache einen Unterschied im Leben von Menschen. Ich habe noch einen anderen Punkt, der nochmal was anderes anspricht, aber du hast die Hand gehoben. Also.
Für mich passt das beides sehr gut zusammen. Also diese Momente kenne ich auch und ich würde die ganz grob mit Resonanzmomente bezeichnen, wo man merkt, man schwingt so miteinander mit. Und ich würde jetzt Entwicklung auch nicht so rein technisch verstehen. Also ich freue mich jetzt nicht so wahnsinnig, wenn ein Studierender verstanden hat, was der Unterschied zwischen einer Monographie und einem Sammelband ist und es dann nach APA korrekt zitieren kann. Dann denke ich mir auch, ja schön, weiter geht's. Ja. Aber ich meine eher auch so, wie du es beschrieben hast, Persönlichkeitsentwicklung im Endeffekt. Also gewertschätzt, gewürdigt zu werden und vielleicht dadurch auch noch Lust zu bekommen, weiterzumachen. Und diese Resonanzmomente in der Lehre sind toll, also das ist einfach schön. Genauso freue ich mich aber auch, wenn meinetwegen mir jemand 5 Jahre nach Abschluss des Studiums schreibt, Frau Klein, ich erinnere mich noch total dran, wie wir damals dies und das gemacht haben und mittlerweile bin ich kurz vor Ende meiner Promotion und da ist mir das nochmal eingefallen und das wollte ich Ihnen einfach nochmal schreiben. Ja. Also sowas ruft große Freude bei mir hervor.
Ja.
Also gerade wenn man die Person vielleicht im ersten Semester kennengelernt hat und die vor einem saßen, wissenschaftliches Arbeiten, nee, ich nicht.
Ja. Ja. Ich erinnere mich, also weil du gesagt hast, Persönlichkeitsentwicklung, den letzten Freudemoment hatte ich in der Sprechstunde vor 2 Wochen, wo ich mit einer Studierenden gesprochen habe, die endlich nach langer Zeit ihren Bachelorabschluss gemacht hat und mir mit leuchtenden Augen sagte, und jetzt bin ich endlich raus. Weil sie festgestellt hat, über diese Jahre, dass universitäres also akademisches Arbeiten und die Kultur an der Uni ihr nicht gut getan haben. Und natürlich war das eine hervorragende Schülerin am Anfang, aus der Schule. und mit dem Vorhaben, auf jeden Fall Lehrerin zu werden, weil und aktiv in Theaterprojekten und so, schon viel mit Kindern gearbeitet und all das. Und zu hören, dieses uneingeschränkte, ich bin froh, jetzt einfach nur raus zu sein und was anderes zu machen, das hat mich sehr erleichtert, weil ich es auch als einen Erfolg meiner Lehre sehe, wenn Menschen realisieren können, dies ist nicht für mich und meine Prioritäten sind andere und ich kann es mir aber auch erlauben, meinen Prioritäten zu folgen und muss nicht auf Teufel komm raus das Programm durchexerzieren, was die Gesellschaft von mir verlangt oder erwartet oder will. Und dass die Universität, die Hochschule reproduziert das selber auch ganz stark, ne? Dass es eine Selbstverständlichkeit ist, eben einen Bachelor zu machen, dass eine Notwendigkeit ist, für bestimmte Berufswege dann einen Master draufzusetzen, unter anderem für Lehramt eben. Und dass es auch eine Form von Pflicht ist, eine individuelle Pflicht, das eigene Potenzial zu erfüllen, wenn man gute Noten geschrieben hat. Ne? Und diese Studentin hatte jetzt einen Bachelorabschluss mit einer 2,0. Da würde man ja sagen, oh ja, das ist total geeignet dafür, einen Master draufzusetzen. Und wo ist denn das Problem oder so? Und das Problem war eben nicht bei Leistung und bei Noten, sondern auf einer anderen persönlichen Ebene. Und es hat mir große Freude bereitet, zu hören, dass jemand sich traut, mir zu sagen, deine Lehre hat auch dazu beigetragen, dass ich die Erkenntnis haben konnte, dass das nichts für mich ist. Dankeschön dafür. So, ne? Das war schön.
Ja, also ich möchte auch eins nochmal tatsächlich betonen. Ich verstehe das voll und ganz und gehe da auch voll und ganz mit. Also ich wollte jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, weil ich aus dem wissenschaftlichen Arbeiten komme, es muss jede Person Bachelor, Master, Promotion und nur dann freue ich mich, muss das so durchlaufen. Ich meine es tatsächlich wirklich so, wie ich es vorhin gesagt habe. Ich möchte, dass die Person ihre Ziele erreichen können und dass wir auch drüber sprechen können, was sind denn diese Ziele und vielleicht gemeinsam, das ist ja auch bei vielen so ein Thema, so ein paar Möglichkeitsräume eröffnen könnten. Was könnten eigentlich Ziele sein, weil viele sich ja sehr wenig zutrauen auch. Aber so ein Moment, wie du da gerade beschrieben hast, hatte ich tatsächlich auch mit einer Studierenden im sechsten Semester, die tatsächlich im sechsten Semester des Bachelors ihr Studium abgebrochen hat. Und ich habe mich gefreut für sie und ich habe mich auch gefreut über ihre Aussage. Also nee, ich habe mich gefreut, dass sie mir es sagen konnte, aber ich habe mich nicht über den Inhalt gefreut, weil sie sagte zu mir, sie waren die Erste hier, die mir tatsächlich mal zugehört hat. Und das fand ich erschreckend und andererseits fand ich es natürlich sehr schön, dass wir diese persönliche Vertrauensebene hatten, obwohl wir in Anführungszeichen nur wissenschaftliches Arbeiten zusammen hatten.
Zu diesem Punkt, was sind eigentlich die eigenen Ziele? Fällt mir nur ein, dass das für uns auch eine total wichtige Praxis ist, zum Beispiel in Sprechstunden genau diese Prioritäten immer wieder zu erfragen. Also nicht in eine Betreuungssituation reinzugehen, anzunehmen, naja, die Studierende, die will auf jeden Fall natürlich die bestmögliche Note und ich kann natürlich auch von ihr dann erwarten, also basierend auf dieser impliziten Annahme, dass sie alle Zeit, die sie irgendwie zur Verfügung hat, in diese Arbeit steckt, sondern tatsächlich zu sagen, okay, lass uns doch als allererstes, bevor wir in den Prozess gehen, erstmal gucken, wie ist deine Priorität für diese Arbeit? Wir können über Note reden, wir können aber auch ein bisschen unabhängig von Benotung darüber sprechen. Wie viel Zeit hast du zur Verfügung? Wie viel möchtest du darin investieren? Liegt dir an dem Thema selber was oder nicht so? Und zu signalisieren, für mich ist es total in Ordnung, wenn du mir sagst, ich möchte nur bestehen, ich brauche das nur für damit mein BAföG weiter verlängert wird und alles andere ist mir nicht so wichtig. Und ich glaube, dass es wirklich unser Job ist als Lehrende, das auch zu akzeptieren und eben auch zu signalisieren, wenn das eure Prioritäten sind, dann habt ihr das Recht, von mir genauso gut darin unterstützt zu werden, wie wenn jemand kommt und sagt, ich brenne für dieses Thema und ich weiß jetzt schon, dass ich auch später meine Masterarbeit darüber schreiben will und ich will den ganzen Sommer nichts anderes tun. Und deswegen, glaube ich, ist das so eine kleine Strategie, die total dazu passt zu dem, was du gesagt hast. Ne? Es geht darum, was die eigenen Ziele der Studierenden sind, auch bewusst danach immer wieder zu fragen. Gerade weil entweder Studierende selber das noch gar nicht so genau wissen, weil sie eben normalerweise danach nicht so gefragt werden oder weil sie sich gar nicht trauen, zum Beispiel zu mir in die Betreuung zu gehen und zu sagen, also eigentlich brauche ich gar nicht so eine gute Note. Ich habe gerade ganz viele andere Sachen, die wichtiger sind und ich will das jetzt hier nur runterreißen, aber ich weiß, dass das nicht die Erwartung ist, die Lehrende normalerweise haben. Deswegen kann ich mit dieser Priorität nicht offen sein. Und dann eine Offenheit dafür zu signalisieren, ist, glaube ich, einfach eine wichtige im Prinzip Betreuungsmethode, die total dazu passt, so auf der kleinen Ebene. Ne? Du hast es jetzt groß gemacht und so ein bisschen so einen Bogen gespannt über mehrere Semester, aber das kann auch im ganz Kleinen, ist das schon was Wirksames. Und ich würde gerne auch auf diese Frage noch antworten. Bitte, nach der Freude. Und ich glaube, bei mir ist das, erlebe ich am meisten Freude beim Lernen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe es geschafft, einen Lehrkontext zu erschaffen, in dem Studierende für sich selber rausfinden können, wer sie eigentlich sein können und was sie eigentlich machen wollen, wenn sie die Freiheit haben, das wirklich zu entdecken und wenn sie vor allem auch eine Kommunikationssituation haben, die ihnen erlaubt, ihre Ideen zu kommunizieren auf einer Ebene, wo sich wirklich jemand dafür interessiert und wo nicht nur das ein Abliefern von einem Bewertungsprodukt ist. Und wenn ich das schaffe, diesen Kontext bereitzustellen und Studierende dann das als Möglichkeit wahrnehmen und dann auf einmal einfach coole Sachen machen und ich dann einfach mich nur noch hinsetze und in einer Rolle bin von jemandem, die das einfach nur sehen kann und wertschätzt und selber auch ganz viel lernt zum Beispiel und so eine sehr prägnante Situation, die das für mich total gut fasst, ist die Studierendenkonferenz, die ich gemacht habe. Also das war eine Kurskonferenz, die den Abschluss bildete zu einem Seminar und wo das eben das Ziel war. Also wir arbeiten uns zusammen in Thema ein und am Ende halten alle, die entsprechende Leistung haben wollen, einen Vortrag wie auf einer richtigen Konferenz. Und ich habe auch wirklich versucht, so viel wie möglich an dieser Kurskonferenz so zu gestalten, dass es eben wie eine echte wissenschaftliche Konferenz ist, inklusive Programmheft und Poster und Conference-Dinner und so weiter.
Panel-Chairs.
Ja, genau. Und ich habe wirklich die 2 Tage die ganze Zeit einfach nur da gesessen und habe mich so darüber gefreut, wie gut das war und wie selbstbewusst und professionell die Studierenden diese Vorträge gehalten haben, wie viel ich selber inhaltlich von denen gelernt habe, weil ich das Thema bewusst so gewählt hatte, dass es einfach sehr viel Raum gibt und auch sehr viel Raum dafür, dass Studierende die Inhalte auf eine Art und Weise irgendwie sich aneignen oder ihre Themen da finden, sodass ich nicht für alles immer schon die Expertin bin. Wie professionell sie im Vortragen waren. Fast alle haben total viel frei vorgetragen. Studierende haben sich an die Zeit gehalten, was professionelle WissenschaftlerInnen auf Konferenzen auch oft nicht tun. Die Diskussionen zu den einzelnen Vorträgen waren total schön und wertschätzend und anregend. Und also das ist so ein Moment, wo ich das Gefühl habe, ich habe dazu beigetragen, weil ich einen Kontext gestaltet habe, weil ich versucht habe, sie dabei zu begleiten, dahin zu kommen, zu diesem Punkt, wo sie wirklich die Arbeit gemacht haben und das Selbstbewusstsein dafür haben, sich dort vorne hinzustellen, vor, also nicht nur den anderen Studierenden des Kurses, sondern auch Dozierenden aus unserem Fach, die wir eingeladen hatten, anderen Studierenden aus dem Fach, die nicht im Kurs waren. Das heißt, es gab wirklich ein interessiertes Fachpublikum an dem Thema, das die anderen, also die Lehrenden und Studierenden, die nicht Teil des Kurses waren und auf der Konferenz das Publikum waren, die haben das, glaube ich, auch wirklich sehr deutlich gezeigt, wie spannend sie selber das Thema fanden. Und ich glaube, in so einem Kontext mal Studierende zu erleben, was passiert, wenn sie diesen Kontext haben und in so einem Kontext mal zeigen können, wer sie eigentlich als Forschende sind und sein können, ist einfach so, also ja, ist einfach total, total schön. Und aus diesen Erfahrungen heraus habe ich auch ganz doll das Gefühl, wenn wir als Lehrende wollen, dann können wir von kleinen Aufgaben oder kleinen Prüfungen bis hin zu größeren Formaten wirklich auch unsere Lehre so gestalten, dass wir es herausfordern, dass wir solche positiven Erlebnisse haben. Und ich glaube, das war einer der Punkte, die ich direkt am Anfang, als ich mit dir in Kontakt gekommen bin zu deinem Buchprojekt, die für mich da so im Vordergrund standen. Dieses Gefühl, ich verstehe gar nicht, warum so viele Lehrende auf der einen Seite so viel darüber klagen, über diese super defizitären, schlechten Testergebnisse, die sie immer bewerten müssen. Und das ist ja nicht so, als hätten Lehrende normalerweise große Freude daran, wenn viele Studierende durch die Klausur fallen oder wenn viele Klausuren oder Tests oder Prüfungen einfach irgendwie schlecht ausgehen, sondern das frustriert Lehrende ja auch. Aber seltsamerweise ändern sie dann nichts an der Art, wie eben diese Prüfungen passieren, sondern sie klagen dann mehr über die Studierenden, die diese schlechten Ergebnisse abliefern. Und das war für mich, glaube ich, einer der wichtigsten Aha-Momente in meiner Lehre, dass ich gemerkt habe, das kann komplett anders sein. Wir haben wirklich die Möglichkeiten als Lehrende selber mit darüber zu bestimmen und zu gestalten, was wir eigentlich von den Studierenden zu sehen bekommen. Bekommen wir zu sehen, was sie alles schlecht können, oder bekommen wir zu sehen, was sie alles gut können? Und natürlich ist es viel schöner zu sehen, zu bekommen, was sie alles gut können. Und zwar nicht nur für uns, sondern für die Studierenden natürlich auch. Also ne, die Rückmeldung, die ich dann zu der Studierendenkonferenz bekommen habe, wo Leute gesagt haben, ich war so aufgeregt, das war für mich so eine beängstigende Situation. Aber auf einmal dann da vorne zu stehen und zu merken, ich kann das, und zu merken, da sitzen andere Lehrende, andere Studierende, die hören mir zu, die finden das spannend, was ich zu sagen habe, die diskutieren dann auf einer interessierten, wertschätzenden Ebene noch mit mir über den Vortrag. Das hat mich so bestärkt darin, und ich traue mir jetzt so viel mehr zu, was zum Beispiel solche Vorträge halten angeht. Daran hat man das ja auch gemerkt, wie extrem toll so eine Erfolgserfahrung für Studierende auch ist.
Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an unser Telefonat von damals, und da hast du schon durchs Telefon genauso gestrahlt beim Erzählen und die Freude spüren lassen, wie eben auch wieder. Zu den Lehrenden nochmal, die es in der Hand haben. Ich weiß nicht, ob ihr das auch erlebt, aber in hochschuldidaktischen Workshops habe ich oft die Diskussion, man könne doch die Kriterien für die Bewertung nicht transparent machen, weil dann schreiben die ja alle eine Eins. Und dann denke ich mir, ja toll, dann sollen sie doch alle eine Eins schreiben. Erstens passiert sowieso nicht, also selbst wenn du völlige Transparenz bei den Kriterien hast. Ja. Aber selbst wenn sich die Dinge zum Positiven hin verschieben, wieso ist das dann noch ein Problem? Also da steige ich gedanklich aus, da komme ich nicht mehr mit.
Ja, doch, also das hat wieder was damit zu tun, wie übernimmst du eine Form von Sozialisierung, die du selber entgegengebracht bekommen hast. Ne? Und es gibt dann Lehrende, die es für sich, als für ihr Selbstbild als wichtig empfinden, die den Verteilungsauftrag, sage ich mal, ne? Die Selektions- und Stratifizierungsaufgaben, die Bildungsinstitutionen in unserer Gesellschaft haben, tatsächlich treu zu vollführen. Und da steige ich tatsächlich auch aus, ne? Weil das ist eine Form von Haltung gegenüber Menschen, die ich nicht nachvollziehen oder teilen kann, wo Leute dann wirklich nur noch Rädchen sind, die in bestimmte Maschinen geslottet werden für eine produktive Wirtschaft oder was auch immer dann die Fantasie ist, ja nicht real, ne? Also es hat ja nichts mit realem Leben zu tun tatsächlich, oder es hat sehr viel mit realem Leben zu tun, aber es hat nichts mit einer wünschenswerten Gesellschaft zu tun, dass wir tatsächlich Leute in bestimmte Schichten oder Industrien slotten durch unsere Bewertungspraxis. Das ist ja Quatsch. Und dass das gerechtfertigt und deren Potenzial entspricht, ist noch größerer Quatsch. Also das ist ja die Fantasie dazu, da, dahinter, dass es da eine objektive Deckungsgleichheit gibt. Und das ist tatsächlich unmenschlich, finde ich. Ich wollte nochmal sagen, ich freue mich auf der Metaebene, dass wir über unsere eigenen freudvollen Erfahrungen in der Lehre sprechen, weil es ja auch zu einer coachenden Haltung gehört, ne? Erfolge erforschen und erforschen, was gut läuft. Wenn ich mir vorstelle, mehr Lehrende würden über Mittagessen sich darüber unterhalten, hey, was läuft eigentlich gerade bei dir gut? Bei mir ist gerade das und das passiert. Das war so cool. Dann würden wir viel von dieser Klagekultur in was verwandeln, was tatsächlich empowernd ist und Freude an der Lehre zu was Kulturellem macht. Natürlich ist es nicht so, dass ich oder wir aus unserer Haltung und du nehme ich an auch nicht, dass den einzelnen individuellen Lehrenden zur Last legen, dass die so unglücklich sind. Ich habe dafür viel Sympathie und auch viel Verständnis, weil ich weiß, dass wir unter systemischen Bedingungen arbeiten und leben, die es schwer machen, die widersprechen einer coachenden Haltung. Also in gewisser Weise üben wir eine Form von Widerstand gegen Strukturen, die nicht geeignet sind oder nicht förderlich, sich selbst das Leben leicht zu machen, indem man eine bestimmte Haltung sich aneignet. Und die es auch erfordern, dass wir als Individuen das tun, statt dass es eben schon diese Kulturen gibt, die es allen leicht machen, eine freudvolle Haltung zu der eigenen Lehre zu entwickeln. Und also wir als ausgebildete KulturwissenschaftlerInnen sind, uns fällt das leicht, immer diese systemische Ebene in den Blick zu nehmen, aber wir sehen auch, dass es für viele KollegInnen, die die gleiche Ausbildung haben oder das gleiche Denken haben, schwer ist, die eigene Verhaftetheit oder das eigene Entanglement, die eigene Verstrickung in diese hierarchischen, machtvollen Systeme analytisch wahrzunehmen und dann eine persönliche Haltung dazu zu entwickeln, die dem so weit wie möglich, oder so weit es gut und möglich ist, im Widerstand entgegenbringt zum eigenen Wohle und zum Wohle der Studierenden. Das ist oft schwer, einfach weil das System so stark naturalisiert ist, so stark als unveränderlich wahrgenommen wird. Also wie es immer noch nach 40 Jahren fundamentaler Kritik an Noten als Bewertungsmittel völlig selbstverständlich ist, dass das die Basis unserer Lehrpraxis ist im Prinzip. Es ist die Basis, weil sie letztlich das ist, was Studierende mitnehmen auf dem Zettel im Prinzip, ne, was sie verbürgt bekommen. Hier ist deine Note. Sie bekommen nichts anderes verbürgt. Keine Entwicklung, keine Aha-Momente, keine Beziehungen zu Kommilitoninnen oder zu uns. Nichts davon spielt irgendeine Rolle in der staatlichen strukturellen Anerkennung dessen, was sie an der Uni machen oder an der Hochschule. Wir versuchen immer so ein bisschen allgemeiner zu sprechen, nicht nur auf die Universitäten abzuziehen. Und wir haben in der Vorbereitung ein bisschen darüber gesprochen, dass wir es gut fanden, dass du in deinen Interviews eine Frage gestellt hast. Ich weiß nicht, ob ich sie wortwörtlich zusammenbekomme, aber es ging so darum, was sind eigentlich Rahmenbedingungen, institutionelle Rahmenbedingungen, die ihr gerne hättet für die Hochschule, die euch dabei unterstützt, mit einer coachenden Haltung zu lehren oder mit Freude zu lehren. Und das zielt ja genau auf eine systemische Ebene. Vielleicht können wir, wenn ihr Lust habt, darüber auch sprechen. Was wären institutionelle Rahmenbedingungen, die für uns cool wären, von denen wir uns unterstützt sähen?
Also in den Interviews, wenn du die Frage meinst, habe ich gegen Ende das als Abschlussfrage gerahmt und habe gefragt, wer oder was müsste sich ändern, damit mehr Freude in der Lehre möglich ist. Ja, also ich bleibe mal bei der Frage, weil da hat sich viel gezeigt für mich, weil einige, die so interpretiert hatten, dass es eben um Rahmenbedingungen doch gehen müsste bei der Frage und andere aber bei sich selbst angesetzt haben. Also das war spannend, inwieweit die Frage da genutzt worden ist. Und im Buch habe ich dann auch an mehreren Stellen geschrieben, um die coachende Haltung aufzubauen oder auch darin zu lernen, braucht es Raum, Zeit und Ruhe. Also und manche der Interviewees hatten tatsächlich auch gesagt, ja, es fängt schon simpel an mit den Räumen, in denen ich Tische verstellen können muss oder in denen so ein bisschen auch Freude aufkommen kann und nicht alles nur grau und kaputt ist. Und andere haben gesagt, ja, es fehlt auch die Zeit. Wir sind unter so einem Zeitdruck, weil wir so viel lernen müssen und so viele andere Aufgaben haben. Da bleibt wenig tatsächlich auch wieder Kapazität übrig, um sich noch mit solchen Gedanken zu befassen. Und das geht auch in die Richtung mit der Ruhe. Also viele fühlen sich, glaube ich, auch sehr getrieben in dem System. Und von daher finde ich die drei Punkte, Raum, Zeit und Ruhe, tatsächlich ganz wichtig. Und vielleicht kriegt man die nicht von der Hochschule, vielleicht muss man die sich selbst nehmen.
Also ich würde gerade nach dem, was du gesagt hast, auch noch ergänzen, dass die Hochschule stärker signalisiert, dass sie Lehre wertschätzt. Und dass das sowohl auf der Ebene ist, dass gute Lehrende sichere Perspektiven bekommen und dass sie aber auch tatsächlich signalisiert bekommen, dass diese Orientierung von Hochschulen, ja, wir haben doch hier irgendwie hochschuldidaktische Weiterbildungsprogramme und das zeigt doch schon, wie wichtig uns das ist, oder wir haben irgendwie einen Lehrpreis, den wir dann einmal im Jahr vergeben, dass das von dieser Außendarstellung tatsächlich auch, dass man davon nach innen was spürt und eben nicht nur die ganze Zeit spürt, also akademische Karriere, dass die Menschen, die hier arbeiten, gute AkademikerInnen sind, gute WissenschaftlerInnen sind, ist uns viel wichtiger. Und Lehre ist halt das, was man nebenbei noch macht. Und wenn jemand diese Vorstellung, dass es Menschen gibt an der Hochschule, die da arbeiten und die vor allem gerne gute Lehre machen wollen und denen die Wissenschaftskarriere, die ja auch super eng geführt und in vielen Bereichen auch sehr mit sehr viel Unsicherheit und Prekarität und wenig sicherer Zukunft irgendwie Erwartung zu tun hat, vielleicht gar nicht so wichtig ist. Das kommt gar nicht so richtig vor, dass die Hochschule da mehr Offenheit hat zu sagen, wir geben Menschen, denen es vor allem wichtig ist, gute Lehre zu machen, einen sichtbaren langfristigen Platz in dem System. Und das bedeutet aber eben nicht Hochdeputatsstellen, weil das ist wieder genau das mit der Zeit und der Ruhe und dem Raum, der dafür dann einfach nicht, auf diesen Stellen nicht gegeben ist. Und ich glaube aber auch, ja, also diese Wertschätzung der Hochschule würde sich für mich auch darin zeigen, dass eben Ressourcen stärker zur Verfügung gestellt werden, dass du eben sagen kannst, ja, ich brauche einen Raum, in dem ich Tische verschieben kann. Finde ich einen total guten Punkt, weil das klingt so klein, aber das macht so einen riesen Unterschied, ob es diese Möglichkeit gibt oder nicht, für bestimmte Formate. Und dass du einfach Unterstützung bekommst, zum Beispiel in der Sichtbarmachung von dem, was du machst, von dem, was vielleicht deine Studierenden machen. Also gerade diese Formate, die stark darauf basieren, dass Studierende die Möglichkeit bekommen, ihre Ideen zu kommunizieren. Ich habe festgestellt, dass das für mich unterschiedlich schwer war, die Hochschule dazu zu kriegen, mir die Möglichkeit zu geben und den Studierenden die Möglichkeit zu geben, das dann auch tatsächlich auf irgendeiner Form öffentlich zu machen oder zu publizieren. Und dass es dafür eine größere Offenheit gibt, dass auch Studierende mit ihrer Forschung das Recht haben, von der Hochschule gesehen zu werden und da auch Ressourcen wie eben sowas wie die Außenkommunikation in Anspruch nehmen zu können.
Ich denke, ich bin auch noch bei der Raum, bei dem Raumbegriff, also konkret, aber auch metaphorisch. Ich hätte gern mehr bewertungsfreie Räume. Weniger Notendruck sowohl für mich als auch für meine Studierenden, dass das geht und dass das wünschenswert ist. Das kommt jetzt langsam wieder so in den öffentlichen Diskurs von Bildungspolitik auch und wird vielleicht auch möglich. Also mehr Module, in denen Prüfungen nicht benotet werden, wäre ja schon ein kleiner Anfang im Prinzip, ne? Aber dann eben auch wirklich ein systemischer Abbau von Bewertungsideologie tatsächlich und eine Rücknahme von unseren Privilegien und Pflichten und unserer Autorität, dem Druck, sich als Bewertungsperson oder Korrektorin zu sehen, wie wir es vorhin hatten. Also bewertungsfreie Räume und Beziehungsräume tatsächlich auch, ne? Und das fängt bei umstellbaren Tischen an, aber es darf da auch nicht aufhören. Ich denke an diese krasse Segregation von Bürokorridoren und Lehrräumen und den Räumen, die den Studierenden zur Verfügung gestellt werden, von denen es ja auch sehr wenige gibt, ne? Also eine Form von Kommunalität. Und ich meine, wir sind hier in Bielefeld, der Campus Bielefeld ist explizit so gebaut worden als alles in einem Gebäude, kurze Wege und so weiter. Aber Studierende haben keinen Ort, keinen schönen Ort, um den großen Teil ihrer Lebenszeit, den sie an der Institution verbringen, tatsächlich kommunal und in Ruhe und, ich sag mal, ästhetisch zu verbringen. Die Büros sind alle in dunklen, engen Korridoren angesiedelt, ganz woanders als die Lehrräume, das heißt Lehrende und Studierende und Lehrtätigkeit und Forschungstätigkeit ist alles dann doch eben relativ stark getrennt. Und wenn ich in so einem architektonischen Raum denke, den beziehungsreicher zu machen, mit mehr Begegnungsmöglichkeiten, mit mehr Kommunalität, auch mehr Anrecht für Studierende, sich aufzuhalten, wo sie in direktem Kontakt mit Forschung und wissenschaftlicher Arbeit und wissenschaftlichem Personal stehen, das wären Sachen, die sich für mich ändern müssten in unserem Denken, wie die Institution strukturiert ist.
Ich bin mal vorsichtig optimistisch, was den Beziehungsaspekt angeht, weil es gab ja jetzt in jüngster Zeit zwei Veröffentlichungen, eine vom Wissenschaftsrat und eine vom HFD, in denen es um die Lehre geht, Zukunftsbild Lehre, und wo dann auch Begriffe wie akademisches Mentorat etc. fallen. Und für mich kommt es ja sehr stark auf die Umsetzung an. Das ist auch wieder eine Haltungsfrage. Also wer macht das, aus welcher Haltung heraus? Aber ich finde es ein gutes Signal schon mal. Ich weiß nicht, ob ihr da auch Gedanken dazu habt.
Vorsichtig optimistisch finde ich gut. Ich kann mich anschließen. Ich habe das wahrgenommen, dass gerade das Papier des Wissenschaftsrats als schon relativ weitgehend empfunden wurde in der Diskursgemeinschaft von an Bildungspolitik interessierten Menschen. Ich kann das auf zweierlei Arten sehen. Ich kann so die Schultern zucken und sagen, ja, das wurde in den 60er Jahren alles schon formuliert und 70er Jahren alles schon formuliert und dann gab es einen neoliberalen Backlash und jetzt sind wir mal wieder reformbegeistert irgendwie. Und wer macht aber was? Ne? Wer setzt es um und wie sind Rektorate tatsächlich daran interessiert, nachdem sie vor 20 Jahren gesagt bekommen haben, alles muss ein Business sein und jetzt sollen wir auf einmal wieder Mentorat fördern oder so. Ne? Und auf der anderen Seite kann ich sagen, ja, Gott sei Dank, so sagt es jetzt eine Stimme, der man Einfluss und Autorität zuschreibt. Und vielleicht ist das ja tatsächlich ein super Signal.
Ja, dann lass uns zum Abschluss kommen. Ich fand es war ein total, total spannendes Gespräch. Ich finde das sowieso, also ich freue mich immer total darüber, einfach mit Menschen zu sprechen, wo man einfach so viele Anknüpfungspunkte hat und so ganz viel denkt, ja genau, und auf diese Art denken wir auch darüber nach, weil es einfach eine schöne, einfach Bestärkung ist und es auch was damit zu tun hat. Je mehr wir voneinander, glaube ich, wissen, dass es Menschen gibt, die das so sehen, die für sich selber Konzepte haben, Praktiken haben, die diese schönen Lehrerfahrungen auch einfach haben. Ich finde es total, genau was du vorhin gesagt hast, Till, dass das zu dieser coachenden Haltung gehört, Erfolge zu erkunden und sich auch wirklich darüber zu verständigen, was finden wir gut an der Lehre, die wir machen? Was sind Erfolgserlebnisse, die wir wahrnehmen? Weil wir uns, finde ich, zu wenig genau darüber unterhalten. Also das zu teilen, finde ich was total Wertvolles. Also danke dafür. Danke, Andrea, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich finde es wirklich total spannend und schön und bereichernd, einfach miteinander zu sprechen auf so einer Ebene, wo wir merken, oh, wir teilen ganz viele Herangehensweisen und ganz, ganz viele Sichtweisen. Und ja, ich hoffe auch natürlich, dass wir ein bisschen zu dritt Anregungen geben konnten, die auch andere Lehrende mehr darin bestärken, wirklich für sich selber erstens mal überhaupt die Erlaubnis wahrzunehmen, ich darf Freude in meiner Lehre zu einer Priorität für mich machen. Das ist überhaupt nichts Egoistisches, wenn ich das mache, sondern es kommt allen zugute. Es kommt mir zugute, es kommt meinen Studierenden zugute, es kommt vielleicht auch meinen Kolleginnen, die davon mitbekommen und der Institution zugute. Das heißt, überhaupt nur sich selber zu erlauben, die eigene Lehre in diesem Freudebegriff zu framen, das ist was ich von dir mitnehme im Prinzip und was ich als was total Wertvolles empfinde. Und dann darauf hingehend auch sich zu fragen, also dass ja diese Ermutigung, das mitzugeben, dass andere Lehrende sich dann auch fragen, okay, aber wie kann ich auch selber das einfach mehr möglich machen, dass diese Freude sich bei mir einstellt? Wie kann ich die Art, wie ich mit meinen Studierenden umgehe, die Haltung, die ich dazu habe, das Menschenbild, was ich habe von den Studierenden, bis hin zu welche konkreten Aufgaben oder Prüfungsleistungen, wie gestalte ich die so, dass die Ergebnisse, die Resultate mir Freude bereiten, anstatt dass ich irgendwie frustriert bin und in so ein defizitäres Hamsterrad komme, sondern tatsächlich daraus Energie und wiederum mehr Wertschätzung für die Studierenden mitnehme. Also das ist irgendwie für mich einfach so eine Idee und ein Wunsch, den ich jetzt gerade habe aus unserem Gespräch, dass ich das schön finde, wenn mehr Lehrende einfach das für sich so mitnehmen und sehen könnten. Danke, dass ihr da wart. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch. Es
war schön.
Ja, danke schön für die Einladung. Und ich mag auch gar nichts mehr hinzufügen, außer dem einen kleinen Punkt. Ich freue mich immer sehr, wenn ich euch zuhören darf oder lesen darf, was ihr geschrieben habt, weil die Formulierungen sind immer so auf den Punkt. Und Katharina, das, was du jetzt am Ende gesagt hast, kann ich einfach nur 1:1 unterschreiben. Danke dir.
Danke, danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Unconditional Teaching ist ein Projekt von Jessica Koch, Till Zibura und mir, Katharina Pietsch. Die Musik ist von Lilly Olason. Wenn Sie mehr über unser Projekt erfahren möchten, besuchen Sie unconditional-teaching.com. Gefallen Ihnen unsere Inhalte oder möchten Sie sich mit uns austauschen, kontaktieren Sie uns gern über team@unconditional-teaching.com.